Danke vielmals für den herzlichen Willkommen auch und Begrüßung. Ich freue mich sehr, Marianne und den Dölf zu sehen. Da werden natürlich viele Erinnerungen wach an Krishona, meine Frau, die euch übrigens herzlich grüßen lässt. Sie ist heute in der Kirche, weil sie dann nachher eine Kleingruppe haben in der neuen Woche und dann wollen sie das Predigtthema vertiefen. Und darum ist sie nicht mitgekommen. Aber sie hat immer, wenn wir mal die Heime so Vermicelli essen, sagt sie, weiss, das erste Mal in der Schweiz habe ich Vermicelli gegessen mit der Marianne. Annen. Und ich habe immer gedacht, meine Frau kommt ja aus Hamburg, oder? Und sie kennt Vermicelli nicht. Und, oder hat es nicht gekannt und hat immer gedacht, was ist auch das? Das sind schon so Spaghetti oder irgendwie, was immer. Und so. Ja, und von daher, aber sie hat immer auch grosse Freude und Achtung auch überhaupt von der Marianne auch geredet, auch von ihrem Zusammensein. Und der Dölf ist natürlich lebendig in Erinnerung als Hebraist. Er war auf der Krishona ein ganz guter Schüler im Hebräisch. Und das hat einmal Kreis gezogen, dass er so gut als Berner Oberländer so gut Hebräisch lernt und liest und redet und, ja, und vieles andere. Ja, aber von dem wollen wir jetzt nicht reden. Es gibt dreimal in der Apostelgeschichte, wo der Lukas, der Arzt, geschrieben hat, den Bericht, wie der Apostel Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Wie Jesus Christus und Paulus begegnet ist. Wie Jesus Christus den Paulus ergriffen hat und ihm ein Licht hat aufgehen lassen. Und wie der Paulus, der so ein eifriger und so ein feuriger Christenverfolger war und überhaupt ein Mann war, der eifrig studiert hat, wo alles, was er angepackt hat, mit einem grossen Herz gemacht hat, voller Leidenschaft, wie der Paulus zum Glauben an den Christus gekommen ist. Das ist die Bekehrungsgeschichte selber im Kapitel 9, dann im Kapitel 19 und dann hören wir nochmal einen Bericht in der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Und dort ist der Paulus vor dem Festus und vor dem Agrippa am 2. und muss Rechenschaft ablegen über sein Leben und muss Rechenschaft ablegen über sein Wirken. Ich schreibe manchmal dann Pascal, wenn ich dann weiss, ich bin eingeladen zum Predigen, ja, gibt es ein bestimmtes Thema, wo du das Gefühl hast, das wäre gut, wenn ich darüber predige oder so. Und dann hat er mir, sagt er, nein, du bist einmal frei, du kannst wählen, was du willst, vom Predigtthema her. Und dann hat er mir dann aber das Mal, hat er mir gleich geschrieben, in der Gemeindeleitung haben in den vergangenen Monaten drei Werte wichtig geworden. Und er hat geschrieben, die echt gelebte Gemeinschaft und einladend sein, also das Thema Evangelisation. Und dann das begeistert sein von Jesus und gelebte Jüngerschaft und Hauskreis. Das beschäftigt ihn selber und euch miteinander auch in der Leitung der Gemeinde. Und das hat mich dazu geführt, den Text zu wählen aus Apostelgeschichte 26 und das Thema zu setzen, ein brennendes Herz und einen kühlen Kopf. Als aber dies zu seiner Verteidigung sagte, also der Paulus, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, das ist Agrippa der Zweite, er versteht sich auf diese Dinge. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies Geschichte mit Jesus und Bekehrung von Paulus ist nicht im Winkel geschehen. Und dann wendet sich der Paulus zum König Agrippa. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, Paulus, es fehlt nicht viel und du wirst mich noch überreden und aus mir einen Christen machen. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen meine Fesseln. Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike, die bei ihnen saßen. Berenike war Schwester vom König Agrippa II. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen: Dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa aber sprach zu Festus: Dieser Mensch, also Paulus, könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Es geht also heute Morgen um das brennende Herz, wo wir da auch beim Apostel Paulus sehen. Und ich möchte Sie gerade am Anfang fragen, ja, wie steht es denn um Ihr Herz, wenn es um das Evangelium von Jesus Christus geht? Haben Sie ein müdes Herz? Fühlen Sie sich so leer? Oder haben Sie ein schweres Herz? Ein schweres Herz, weil Sie einfach so eine gewisse Traurigkeit merken. Oder haben Sie ein brennendes Herz, wenn es um den Glauben, wenn es um Jesus Christus, wenn es um die Bibel geht, wenn es ums Leben aus dem Heiligen Geist rausgeht? Brennt dann Ihr Herz für das Evangelium, für Jesus Christus, für die Gemeinde von Jesus, für das Wort von Gott? Der Augustinus, der Kirchenvater, hat im 4. Jahrhundert nach Christus gesagt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Das ist das Thema der Evangelisation, dass es zuerst in uns brennen muss. Und Gorrit ten Boom, die niederländische, holländische Evangelistin, ist zu ihr einmal ein junger Mann nach dem Vortrag und hat gesagt: Ja, was muss ich denn machen, dass Erweckung passiert? Dass also das Brennende vom Evangelium in die Welt hineingetragen werden kann, in mein Dorf, in meine Stadt, in unser Land, in die Welt hinein überhaupt. Und Gorrit ten Boom hat dann gesagt, dem jungen Mann: Gang heim und dann nimmst du eine Kreide. Und um dich herum ziehst du einen Kreis mit dieser Kreide. Und dann sagst: Herr, da bin ich. Schenk Erweckung und fang bei mir an. Das ist das Thema vom brennenden Herz, oder? Das ist der innerste Kreis. In dir muss brennen, was in anderen du entzünden möchtest. Wir haben in einem ganz anderen Zusammenhang haben wir den Vers vom Augustinus auf das Kärtchen genommen, mit zwei Zündhölzchen. Und wir haben noch ein paar von diesen Kärtchen vorhin gehabt. Und wenn Sie wollen, dürfen Sie dann den Spruch am Ende vom Gottesdienst mitnehmen, in Erinnerung daran. In dir, in deinem Herz muss brennen, zuallererst, was du in anderen entzünden möchtest. Und das, was brennen soll in uns, das ist das Feuer vom Glauben, das ist das Feuer von der Hoffnung und das ist das Feuer von der Liebe. Die drei Sachen. Und wenn wir von Evangelisation reden, dann nicht so, dass wir sagen: Ja, das ist eine Sache von Walter Hürzler und von Pascal und natürlich ist es eine Sache von der Marianne und von Dölfannen, die Missionare sind, oder? Und von speziell begabten Leuten. Nein, die Frage von der Evangelisation ist eine Frage wirklich an jeden Christ. Wissen Sie warum? Weil jeder Christ ist dazu berufen, Gottes Liebe mit anderen Menschen zu teilen, so dass die Welt verändert wird. Das ist der Auftrag, den Christus uns gibt, untrennbar mit der Berufung in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Darf ich das nochmal sagen? Jeder Christ ist dazu berufen, Gottes Liebe mit anderen Menschen zu teilen und so die Welt zu verändern. Als ich vor einer Weile wieder mal in der Gemeinde war, als ich lange im Dienst gestanden bin, da ist eine ältere, also eine vornehme Frau auf mich zugekommen und hat gesagt: Ja, ja, der Walter und der Apostel Paulus. Und sie hat das gesagt, weil sie gemerkt hat: Ich habe gerne in den Bibelstunden und ich habe gerne auch in den Predigten, nicht nur natürlich, aber ich habe gerne immer wieder von Paulus geredet. Und das hat eigentlich einen dreifachen Grund. Es hat den Grund, weil der Apostel Paulus das Evangelium wirklich sehr auf den Punkt bringt in seinen Briefen und sehr von Christus redet, dem Gekreuzigten. dem auferstandenen und dem wiederkommenden Herr. Die drei Sachen. Oder? Und wenn wir da davon reden, das Evangelium in dieser Welt bekannt zu machen und mit anderen Menschen die Liebe von Gott zu teilen, so dass sich die Welt und so dass sich Menschen verändern können, dann geht es um den gekreuzigten, um den auferstandenen Jesus Christus und um den wiederkommenden Herr Jesus Christus. Es geht um diese drei Sachen. Als ich am letzten Sonntag eine Zeitung gelesen habe, da war ein Interview in der Zeitung mit einem sehr bekannten Kirchenführer bei uns in der Schweiz. Und er ist dann gefragt worden von dem Journalist, was hat für sie in der Kirche Priorität? Also was ist für sie am wichtigsten? Und er hat drei Sachen gesagt. Jetzt lese ich es Ihnen vor, was seine Antwort war. Es ist offensichtlich, dass es nicht ausreichend Seelsorgende gibt. Das ist das Erste, was er gesagt hat. Das Feld ist reif zur Ernte, aber wir haben zu wenig Arbeiter, sagt Jesus, oder? Bittet der Herr von der Ernte, dass Arbeiter in die Ernte gehen. Bittet der Herr von der Ernte, bittet auch da in der Gemeinde in Wattwil Jesus darum, dass junge Frauen und Männer sich berufen lassen zu einer theologischen Ausbildung. Dass sie fähig werden, durch die Ausbildung nachher in der Diakonie, in der Lehre, in der Mission, in der Evangelisation tätig zu sein. Ich bin selber so, und der Dölf wahrscheinlich auch, Marianne, selber so in den Dienst gekommen, selber so in die Ausbildung gegangen. Es gibt zu wenig Seelsorgende, sagt er. Das ist ganz offensichtlich. Und wisst ihr, es ist interessant, liebe Gemeinde, dass der Kirchenmann, der so eine wichtige Position hat in unserem Land, redet von Seelsorgenden. Er redet nicht von Gemeindemanager, die Programme aufstellen, sondern er redet von Seelsorgenden. Es braucht Menschen, die fähig sind, anzuhören. Es braucht Menschen, die ein brennendes Herz haben, die können Not und Anliegen von anderen Menschen auf ihr Herz nehmen. Meine Frau Elisabeth und ich, wir sind am Montag auf unserem Sofa gesessen, weil wir Bericht bekommen haben von einer jungen Familie. Die haben alles. Ein Haus, Auto, erfolgreich im Beruf, Frau erfolgreich in der ehrenamtlichen Arbeit. Ganz eine feine Familie. Und sie haben uns eine kurze Nachricht geschrieben, es geht ihnen nicht gut, sie trennen sich. Wir waren schockiert gewesen. Wir hätten das nie gedacht. Und wir haben wirklich Tränen im Auge gehabt. Was heisst Evangelisation angesichts von solchen Fragen in der heutigen Zeit? Evangelisation heisst, Gottes Liebe mit anderen Menschen so teilen, dass sie sich verändern können, aus dieser Liebe von Gott heraus. Und dazu braucht es nicht Macher in allererster Linie. Es braucht nicht in allererster Linie Leiter. Gemeindemanager, die gute Programme aufstellen. Das braucht es auch, aber es braucht vor allem in der heutigen Zeit sehr, sehr Menschen, die ein seelsorgerliches Herz haben, die gut hören können, die gut hinschauen können. Und dann sagt der Kirchenmann als Zweites, und dass die Praxis des gelebten Glaubens abnimmt. Er sagt damit, die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Die Leute wissen nicht mehr, wie beten. Die Leute wissen nicht mehr, wie die Bibel lesen. Die Praxis vom gelebten Glauben heisst, die Leute wissen nicht mehr, wie man ein Tischgebet sprechen kann. Was es ganz konkret heisst, im Alltag das Christsein zu leben, das meint er damit. Und das Dritte, und damit sind wir bei unserem Thema, das brennende Herz und der kühle Kopf, das Dritte, was er sagt, und wie schaffen wir es, die Botschaft von Christus im 21. Jahrhundert zu den Menschen zu bringen? Wie schaffen wir das? Das fragt der grosse Kirchenmann von unserem Land. Und wie schaffen wir es, die Botschaft von Christus im 21. Jahrhundert zu den Menschen zu bringen. Die Botschaft von Christus zum gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herr, die hat auch in der heutigen Zeit unverändert grosse Bedeutung und Gültigkeit. Zur Zeit der Reformation hat der Kurfürst, das ist so wie heute vielleicht etwa Kantonsregierung, 1563 ein Büchlein in Auftrag gegeben, der Heidelberger Katechismus. Und jetzt möchte ich Sie einen Moment einladen um Aufmerksamkeit. Der Heidelberger Katechismus, der ist also im 16. Jahrhundert entstanden und er ist enorm schwer zum Lesen, finde ich. Er besteht aus lauten Fragen und Antworten. Und durch den ganzen Katechismus, das sind sehr, sehr gute Theologen und Theologen gewesen, die das ausgearbeitet haben im Auftrag der Regierung. Der Heidelberger Katechismus ist voll von Bibelstellen. Fast jedes Wort, fast jeder Halbsatz, der dort drin steht, ist mit Bibelstellen beleidigt. Von Anfang bis Schluss. Und wissen Sie, was mich am Heidelberger Katechismus so fasziniert? Ist die Dreiteilung vom Katechismus. Es sind drei grosse Themen in dem Katechismus angegeben. Vom Elend des Menschen ist der erste Teil. Der zweite Teil ist von der Erlösung. Und der dritte Teil ist von der Dankbarkeit. Fantastisch. Christliches Leben ist ein Leben aus der Dankbarkeit. Christlich Leben, Jesus nachfolgen, vom Heiligen Geist erfüllt, brennendes Herz haben, heisst, ich lebe aus Dankbarkeit, ich lebe in Dankbarkeit. Das entzündet mein Herz immer wieder. Das befreit mich immer wieder. Das holt mich raus aus dem traurigen oder leeren Herz. Das füllt das Herz mit der Liebe von Gott. Und auch die Liebe zu anderen Menschen in dieser Welt, wenn wir aus Dankbarkeit herausleben für das, was Christus, der gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Herr, für uns da hat und für uns tut. Christliches Leben ist nicht, du musst evangelisieren. Jetzt gib doch endlich einmal ein Zeugnis. Jetzt mach doch endlich, was die Bibel sagt. Jetzt heb doch mehr Stille. Jetzt lies doch mehr die Bibel. Jetzt gib doch mehr Spenden. Christliches Leben ist so tief das Leben aus der Dankbarkeit heraus für die geschenkte Erlösung. Und dann der erste Teil vom Heidelberger Katechismus ist vom Elend. Es gibt viele Menschen, die sich selber ins Elend hineinschaukeln. Selbstverschuldetes Elend. Wenn sie mit dem Geld nicht umgehen können. Selbst verschuldetes Elend, weil sie nicht gelernt haben, wie man positiv streiten und Konflikte lösen kann. Wie man kann zu gut miteinander reden und wie man kann gut miteinander leben. Es gibt aber auch fremd verschuldetes Elend, wo man nichts dafür kann, wo die Umstände wirklich geschuld sind. Und das grösste Elend von uns Menschen ist, dass wir gottlos sein wollen. Aber das würde natürlich niemand so sagen. Fast niemand. Ein paar wenige sagen das. Mich interessiert Gott nicht. Ich führe bewusst ein Gott loses Leben. Aber in Tat und Wahrheit leben viele Menschen so, als würde es Gott nicht geben. Sie wollen nicht Gott einbeziehen. Ihr Leben wirklich, ihr Herz, ihrem Herzen Raum geben. Sie wollen Gott los sein, frei sein von ihm. Und darum der zweite Teil vom Katechismus. Das ist ganz in der Linie der Bibel. Der zweite Teil vom Katechismus lautet von der Erlösung. Was ist denn die Lösung für unser Elend? Was ist denn die Lösung, dass wir ein brennendes, befreites, fröhliches, dankbares, leichtes Herz bekommen, wo der Geist Gottes drin lebt? Die Liebe von Gott ist ausgossen, sagt Paulus im Römerbrief, durch den Heiligen Geist in unser Herz. Die Erlösung liegt darin, dass Christus am Kreuz die Schuld der ganzen Welt weggetragen hat. Die Lösung liegt darin, dass der Christus der Auferstandene ist. Dass er nicht nur in der Vergangenheit gelebt hat, sondern dass er heute gegenwärtig ist, jetzt gegenwärtig ist, unter uns, in uns lebt. Ich lebe, sagt der Paulus, aber nicht ich lebe, Christus lebt in mir, der Auferstandene. Und die Lösung ist, am Ende der Zeit einmal, dass der Christus wiederkommt und sein Reich vom Frieden und von der Gerechtigkeit aufrichtet. Und bis er wiederkommt, soll er uns an der Arbeit finden. Dass wir die Liebe von Gott mit anderen Menschen teilen und so die Welt verändern. Und das ist die Leidenschaft vom Apostel Paulus gewesen. Und das ist, wenn es um das Thema Evangelisation geht, ist das der innerste Kreis. Das brennende Herz, die Liebe von Gott, die in unserem Herz Platz hat. Das ist die Leidenschaft, die Paulus hatte. Und die Leidenschaft hat ja vom Lateinischen her, hat ja die Leidenschaft zwei verschiedene Bedeutungen. Die Leidenschaft bedeutet auf der einen Seite Passion, wie man es im Englischen so schön sagt, oder? Man muss es fast Englisch sagen, dass es noch einigermaßen tönt, oder? Wenn man von der Passion redet, dann kommt einem irgendein als musikalisches, barockes Kirchenstück in den Sinn, oder? Matthäus-Passion oder so, oder? Aber Passion meint eigentlich die Leidenschaft, die Begeisterung. Das ist Bedeutung, das brennende Herz, oder? Da werden schöpferische Kräfte werden da freigesetzt. Das Wirken vom Heiligen Geist öffnet für Gott und öffnet für andere Menschen und für die Welt. Und da wird das heiliges Feuer in Menschen entzündet. Eine Begeisterung und eine Leidenschaft. Aber die Passion heisst ja nachher auch mit der zweiten Bedeutung, wir kommen ins Leiden rein, in die Wehrlosigkeit. Auch der Paulus hat viel müssen erleiden. Man hat dem Paulus den Vorwurf gemacht, Paulus, du bist ein Körnerpicker in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Du bist ein Lotterbub, hat man ihm gesagt. Du bist ein Tempelschänder, ein Sektier. Du bist wahnsinnig. Du rasisch ja, sagt da der Festus zu ihm. Das Leiden und die Wehrlosigkeit, wo man um dem Glauben willen auch erleidet. Und jetzt gibt es etwas, wenn es um das brennende Herz geht, gibt es etwas ganz Interessantes bei uns Menschen, dass wir manchmal von allem Möglichen mit einem enorm brennenden Herz reden können. Über Politik zum Beispiel. Oder über das Auto. Oder der TÜV. Oder letztens bin ich in einer Familie eingeladen, die haben sich ein neues Sofa zugetan. Ja, was die haben können von dem Sofa reden. Die haben das alte rote Sofa, das ausgesessen ist, haben sie das Dutti da gestellt und haben es verkauft und haben noch ein bisschen Geld gelöst für das. Dann haben sie ein neues Sofa gekauft. Elektrisch. Hat man den Knopf drücken können. Dann ist es mir schön hinten runtergegangen. Auf der Seite hatte es einen Becher gehabt, beleuchtet, oder? Wo man einen Becher reinstellen konnte. Und es hatte einen Anschluss gehabt, wo man das Handy laden konnte, oder den Computer, oder? Und wenn man hinten runter ist, in dem Sofa, hinten runter ist, dann hat es unten durch, ist die Abdeckung weg gewesen, dann hat es so den ganzen Raum blau beleuchtet. Oder? Da hat man Fernsehen schauen, im Liegen und Schlafen, und der Raum war hellblau beleuchtet. Oder? Das ist unglaublich. Oder? Ja, von dem reden die Leute. Oder? Und die haben uns das unbedingt zeigen. Oder? Aber wissen Sie, manchmal laden einem Leute auch ein, weil sie gar nicht ihr Sofa zeigen wollen, das so voll elektrisch ist, mit dem Wasserbecher. Manchmal laden einem die Leute auch ein, weil sie wissen wollen, Walter, was sind denn die Werte? Was ist denn das, was dein Herz ausfüllt? Was ist denn das, was dein Herz reich macht, was dein Leben reich macht? Und dann sind sie eigentlich auch zutiefst an diesen Fragen interessiert und eigentlich gar nicht an dem voll elektrischen Sofa. Aber es ist manchmal unglaublich, mit was für einer Leidenschaft Menschen, mit was für einem brennenden Herz Menschen von Sachen reden. Und darum hat Jesus gesagt, von dem, wo dein Herz voll ist, von dem geht dein Mund über. Von dem redest du. Und man kann eigentlich sehr gut auch entdecken, von was einem Menschen das Herz und sein Leben erfüllt ist, wenn man auf sein Reden achtet. Aber die grosse Frage ist jetzt für uns Christen, wie können wir die Botschaft von dem Jesus Christus aus dem 21. Jahrhundert zu den Menschen bringen? Wie können wir die Berufung leben, mit anderen Menschen die Liebe von Gott zu teilen und so mitzuhelfen, die Welt und Menschenleben zu verändern? Ist unser Herz wirklich voll? Wir kommen von Pfingsten her, von dem Heiligen Geist. Ist unser Herz wirklich voll von dieser Liebe von Christus? Haben wir für Christus ein waches Herz, ein erfülltes Herz in der Liebe zu ihm? Sind wir wirklich der Überzeugung, dass das Bibelwort in Ewigkeit bleibt? Dass das Wort von dieser Welt vergönnt, aber dass das Wort von Gott in Ewigkeit bleibt? Und wenn wir das in unserem Herz haben oder in unserem Kopf auch haben, redet man von dem auch in Leidenschaft. Redet man von dem mit einem brennenden Herz, von dem Jesus. Das geschieht natürlich manchmal sehr unterschiedlich. Ich hatte einen Kollegen, mit dem zusammen musste ich an eine Sitzung müssen, und da sind wir in der Stadt Lugano gewesen, und wir haben uns selber orientieren müssen, wo wir hin müssen, dass wir den Sitzungsort finden. Und während wir da schauen, kommt eine Frau auf uns zu und sagt, wir wissen, wo die und die Straße und das Haus sind. Und wir haben selber keine Ahnung gehabt, oder? Wir haben uns selber müssen orientieren. Wie wir uns zurechtfinden. Und dann sagt mein Kollege, der war so gewesen, sagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen das nicht sagen, wo die Straße und das Haus ist, aber ich kann Ihnen sagen, wie der Weg zum Himmel geht. Ich hätte im Erdboden versinken. Das ist mir wirklich... Und er hat das immer wieder so gemacht. Bei jeder Gelegenheit, die er hatte, hat er immer so geredet mit der Leuten. Ich kann einmal können, wenn ich mit ihm unterwegs war, dann hätte ich einmal können im Erdboden versinken. Weil das ist jetzt wirklich nicht meine Art gewesen, oder? Aber der hat das wirklich, und Menschen haben durch ihn Christus und Menschen haben durch ihn Jesus kennengelernt. Menschen haben durch ihn seinen Dienst und durch seine Berufung. Weil er so, so von der Liebe Gottes hat können reden. Die Menschen sind plötzlich offen geworden für die Bibel, die haben die Bibel gelesen. Oder sind in Gottesdienst gekommen. Oder? Der Paulus ist da vor dem Festus und vor dem Agrippa. Und der Agrippa, der Festus, der hat nur 2 Jahre ist der in seiner Regierungstätigkeit gsi. Der ist nachher gestorben nach diesen 2 Jahren. Vielleicht war es ihm zu viel gewesen. Regieren ist nicht jedermanns Sache, oder? Man kann in der Regierung auch sterben, wenn man zu viel Verantwortung trägt. König Agrippa, der Zweite, den wir hier vor uns haben, wo Paulus vor ihm ist, der ist mit 17 ist sein Vater gestorben. Der kommt aus der grossen Herodes-Dynastie raus, oder? Paulus hat die alle schon gekannt, der Herodes der Grosse und all denen, die da verantwortlich sind. Und der König Agrippa II., der ist nach dem Tod von seinem Vater, Agrippa I., ist der 17 gewesen, und dann haben die Römer gefunden, der sei zu jung, um Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dann haben sie ihn auf Rom geholt, den König Agrippa, und dort hat er eine gute Ausbildung am römischen Kaiserhof bekommen. Und als er ein paar Jahre älter war, hat er die Regierungsverantwortung übernehmen über Syrien, Libanon und Israel. Also ein riesiges Gebiet hat er die Regierungsverantwortung gehabt. Und er war nicht so ein Letzter, der Agrippa, der sagt, Paulus, du machst aus mir fast noch einen Christ, wenn du überredest, mich fast noch Christ zu werden. Aber wisst ihr, beim Christsein ist es so, wie beim Shooten, wenn man den Böllen einen Zentimeter neben dem Goal vorbeischiesst, ist er auch vorbei. Er muss rein. Oder? Ins Goal. Man kann nicht nur fast Christ sein. Jetzt steht also der Paulus vor dem Agrippa am 2. und der hat über 70 Jahre gelebt und sehr viele Jahrzehnte hat er dient. Und im Agrippa war es immer ein grosses Anliegen gewesen, zwischen den Römern und den Juden zu vermitteln. Er hat sich immer so als einen Brückenbauer verstanden. Er hat sich sehr eingesetzt für die Bautätigkeit in Jerusalem. Und weil er Jerusalem etwas Gutes hat wollen tun, hat er damit dazu beigeholfen, dass nicht nur der Tempel immer schön unterhalten worden ist und gebaut worden ist, sondern dass auch die Strassen von Jerusalem mit wertvollem Marmor gepflastert worden sind oder ausgelegt worden sind. Er hat ein grosses Herz gehabt und war allem interessiert gewesen, auch offen gewesen. Und das erleben wir da. Ich habe das übrigens auch mal erlebt. Wir haben in dieser Gemeinde, wo ich war, haben wir eine Gewerbeausstellung gehabt. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Haben wir eine Gewerbeausstellung gehabt. Und wir haben an dieser Gewerbeausstellung, die unsere politische Gemeinde gemacht hat, haben wir als Kirche gesagt, wir wollen als Kirche nicht abwesend sein. Wir wollen auch präsent sein. Und wisst ihr, was das für ein Kabis gewesen wäre, wenn da ein Stand von der katholischen Kirche gewesen wäre und ein Stand von den evangelischen und da noch ein Stand von uns als Freikirche? Das wäre schön daneben gewesen. Das wäre daneben gewesen, wie man nur daneben sein kann. In unserer Gesellschaft heute, oder? Das ist nicht möglich. Das kann man nicht machen. Wenn wir die Botschaft von Jesus in die Welt hineinbringen, im 21. Jahrhundert, dann müssen wir miteinander sagen, als Christen, die Bibel ist uns wichtig, der Glauben an Gott ist uns wichtig, der Glauben an Jesus, der Heilige Geist ist uns wichtig. Die Sachen, die uns wichtig sind, die verbinden uns mehr, wenn das uns trennt. Und dann haben wir uns alle 3 Kirchen zusammengetan. Das war ein grosses Geschenk und ein grosses Wunder gewesen. Nicht so selbstverständlich, aber alle 3 haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir machen miteinander an dieser Gewerbeausstellung machen wir einen Bibelstand. Und das haben wir gemacht, einen Bibelstand. Die Katholiken haben gestrahlt über das ganze Gesicht, weil die Katholiken haben Freude gehabt. Die haben gesagt, jetzt sind wir einmal eine Kirche, nicht nur in der Kirche, sondern jetzt sind wir einmal Kirche in der politischen Gemeinde. Die haben richtig Freude gehabt, die haben das eigentlich nicht gekannt, oder? Die evangelische Kirche, die haben immer ein bisschen gedacht, ja, darf man recht das überhaupt? Ein Bibelstand an der Gewerbeausstellung. Und wir Freikirchler, wir sind der Meinung, hey, hey, toll, wir können das Zeugnis sein für Jesus. Und das erst noch mit, alle miteinander, oder? Und dann wisst ihr, da kommt an dieser Gewerbeausstellung, kommt der Präsident von dem von dieser Gewerbeausstellung und Gemeinderäte und ein paar Prominente und unter anderem auch der Regierungsrat. Wir haben einander freundlich begrüßt, statt von dieser Bibelausstellung, hat einander freundlich begrüßt, ein paar Worte gewechselt. Und der Regierungsrat steht da und dann sagt er, ja, ja, er hat eine kurze Zeit voran hat er mal Werbung gemacht bei ihm, auf dem Nachttisch liegt die Bibel, wo er hat gewählt werden als Regierungsrat. Das ist nie schlecht, wenn man auch so ein bisschen sagt, man hat noch ein bisschen Wert und so. Dürfen mich nicht nach dem Namen fragen, ich habe den Namen vergessen. Und dann nachher steht der Regierungsrat da und dann sagt er so lässig, eine Hand im Sack und so und schaut die Bibel an und schaut uns an da von der Kirche und sagt, ja, 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 ma, der Mensch lebt schließlich nicht vom Brot allein. Da denkt man mal, der kennt anscheinend die Bibel wirklich. Und dann da die vornehmen Gemeinderäte und der Präsident vom Gewerbeverein und alle, die haben da natürlich geschmunzelt. Und dann habe ich gesagt, aber Herr Regierungs, ich bin hier gerade am Stand gewesen, zufällig. Aber Herr Regierungsrat, Sie wissen schon, wie der Vers weitergeht in der Bibel. Mucksmäuschen still war es rundum in dieser Gewerbeausstellung. Wir hätten gerufen können, am Boden runterfallen können. Der Präsident vom Gewerbeverein, der vornehme Mann, der hat angefangen nervös zu werden. Und hinten durch die Kantonsräte und Gemeinderäte, die haben angefangen zu schmunzeln. Und haben gedacht, weiss er es echt oder weiss er es nicht? Und dann, als er keine Antwort gegeben hat, hat der Präsident vom Gewerbeverein gesagt, hört so, machen Sie es nicht kompliziert. Sagen Sie es. Und dann nach einer hat der Regierungsrat reingeredet. Und das ist auch so typisch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht etwa die auch einen Schnaps, hat er gesagt. Und wisst ihr, manchmal machen die Leute, wenn sie sich selbst Regierungsräte, wenn sie sich wichtig machen vor den anderen, wenn die Lacher auf ihre Seite einheimsen. Und dann haben sie ihn angeschaut und wir haben freundlich einander freundlich angeschaut und ich habe gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort von Gott, das aus seinem Mund geht. So sagt Jesus im Evangelium. Und nachher ist dann der Trott weitergezogen. Und Katholiken haben gestrahlt über das ganze Gesicht, weil wir um einen katholischen Regierungsrat haben können das Bibelwort sagen. Und die Evangelischen haben so geschaut, dürfen wir echt das? Und die Freikirchler, die es mitbekommen haben, haben die Freude gehabt, dass wir ein Zeugnis sein für Jesus. Wir können das Wort weiter sagen. Zwei Jahre später, wo der Kanton dann das 200-jährige Jubiläum gefeiert hat, das muss ich auch noch kurz sagen. Wo der Kanton das 200-jährige Jubiläum gefeiert hat, hat es am Morgen einen grossen Gottesdienst gegeben. Und in dem Gottesdienst ist es um die Vergangenheit gegangen, um die Gegenwart und um die Zukunft. Und dann haben die in dem Gottesdienst gesagt, über die Zukunft muss der Hürzeler reden. Was ist die Zukunft von unserem Kanton? Und dann haben wir dort wieder mit den Regierungsräten zu tun gehabt. Es lohnt sich, anzustehen. Und dann habe ich dort dürfen, zum 200-jährigen Kantonsjubiläum, habe ich dürfen den Gottesdienst, den Teil vom Gottesdienst, den dritten Teil, habe ich dürfen gestalten. Aber ich könnte euch auch viele Stationen erzählen aus meinem Leben, wo ich still geblieben bin, wo ich nichts gesagt habe, wo ich jetzt reden sollte und ich habe die Worte nicht gefunden. Und ich könnte euch auch Sachen erzählen aus meinem Leben, wo es mir erst im Nachhinein eingefallen ist. Und im Nachhinein ist es mir in den Sinn gekommen, was ich alles sagen konnte. Und es war mir so gräuig. Und ich dachte, hey, jetzt kommst du so viele gute Ideen, was alles hättest du alles sagen können. Und wieso ist es jetzt spät? Und manchmal gibt es auch Situationen, wo wir Perlen nicht dürfen vor die Säue werfen, sagt Jesus. Wo wir müssen still sein. Wo wir nicht müssen auf Provokationen eingehen. Wo wir müssen still sein und einfach die Stille auch können aushalten. Wo das brennende Herz, das ist der kühle Kopf, wo das brennende Herz nicht darf durchbrennen mit uns, sondern wo wir einfach müssen gut überlegen. Überhaupt braucht es einen kühlen Kopf fürs Zeugnis geben. So wie das der Paulus da auch macht, vor dem Agrippa und vor dem Festus. Wir müssen geistesgegenwärtig sein. Und dazu brauchen wir das vom Heiligen Geist erfüllte Leben. Es fehlt nicht viel, hat der Agrippa zum Paulus gesagt, und du wirst mich noch überreden und wirst aus mir einen Christ machen. Und auf den Vorwurf vom Festus, wo der Festus und Paulus macht, du bist ja wahnsinnig, du rasisch ja, du bist ja durchgedreht, sagt der Paulus, nein, ich rede ganz vernünftige und sichere Worte. Das Wort, das übrigens da steht im Griechischen, ist das Hauptwort Mania für den Wahnsinn, fürs Rasen. Und Manie bezeichnet, rein medizinisch gesehen, bedeutet Manie das griechische Wort gehobene Stimmung. Man denkt rasend schnell, denkt man, und rasend schnell redet man. Und man hat einen ganz starken inneren Antrieb. Das ist Manie. Wir reden heute, reden wir von manisch-depressiv, oder? Wir reden von Menschen, die richtig, fast wahnsinnig sind und dann aber wieder ganz, ganz tief ins Loch runtergehen. Aber auf das kann ich jetzt nicht näher eingehen. Aber das ist der medizinische Begriff Meinomia, wo da steht. Meinomai, wo da steht. Das ganz schnelle Denken. Und das ist das, was der Paulus erlebt in der Kraft vom Heiligen Geist. Und dann sagt der Paulus, nein, ich rase nicht. Ich bin ganz geistesgegenwärtig. Ich rede wahre und ich rede vernünftige Worte. Das Wort, das da im Griechischen steht, ist das Wort Sophrosyne. Und das heisst, ich bin selbstbeherrscht. Ich bin massvoll. Ich habe eine Ordnung und einen Frieden in meinem Herz. Ich bin nicht durcheinander. Im Kopf nicht und im Herz nicht. Ich bin unter der Leitung vom Geist Gottes und damit unter der Leitung auch von der Vernunft. Das ist das Wort, das er da bringt. Das ist im Einklang sein, eigentlich das Wort, das da herrscht. Und nicht einfach, ich rede vernünftige und nüchterne Worte, bedeutet nicht einfach, ich muss mich zusammenreissen, dass ich nicht ausflippe. Ich muss mich so selber beherrschen. Sondern es ist im Frieden, aus dem Frieden raus leben. Das Erste ist also, wenn es um das Thema Evangelisation geht, das brennende Herz und der kühle Kopf, den wir haben. Der zweite Kreis, ich möchte es gleich auch noch schnell zeigen, der zweite Kreis ist der Kreis vom missionarischen Lebensstil. Da ist das brennende Herz. Brennende Herz. Das zweite ist der missionarische Lebensstil. Und der missionarische Lebensstil zeichnet sich nicht nur durch das Reden aus, sondern eben auch wirklich durch das Leben, durch das, was wir auch tun. Und das sind die Unterschiede, wie wir Gottes Liebe zu anderen Menschen bringen, sind da sehr unterschiedlich. Die einen können sehr gut und schnell reden und reden viel. Und andere können sehr, sehr gut den Glauben bezeugen und evangelistisch tätig sein durch das, was sie tun. Durch ihren glaubwürdigen Lebensstil. und zum missionarischen Lebensstil gehört vor allem, finde ich, eine grosse geistliche, von Gott gewirkte, heisst das, Natürlichkeit. Je natürlicher wir unsere Gaben, die wir haben, von Gott einsetzen, umso wirkungsvoller, finde ich. Eine grosse Natürlichkeit. Der dritte Kreis zu dem Evangelisieren, zu dem Thema Evangelisation, ist von der Liebe prägte Gemeinschaft. Ja, jetzt geht, ich muss ein bisschen schnell gehen. Gemeinschaft. Von der Liebe prägte Gemeinschaft. Jesus sagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir können noch so viel von der Liebe Gottes reden, wenn die Menschen sagen, aber ihr habt ja Streit untereinander. Dann nützt unser Zeugnis häufig nichts, wirklich nicht. An der Liebe, die wir untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind. Das heisst nicht nur an der Liebe, die wir untereinander haben, sondern auch an der Liebe, die wir auch, darf ich das so offen und ungeschützt sagen, weil mir das schon das ganze Leben durch meinen Dienst wichtig geworden ist, auch an der Liebe, die wir haben und am Verständnis und am offenen Austausch und manchmal auch am Streit, den wir haben, aber eben auch an der Gemeinsamkeit, die wir haben mit anderen Kirchen. Wisst ihr, wir tun unser Zeugnis als Christen schwächen, wenn wir sagen, ja, das sind die Linken und wir sind die Rechten. Das sind Charismatiker und wir sind die Konservativen. Ja, das sind die Katholischen und wir sind die Evangelikalen. Wir tun uns selber schwächen als Christenheit im 21. Jahrhundert. Wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen und wir müssen lernen, Sachen miteinander zu machen. Und wir müssen lernen, auch offen über das zu streiten, was uns trennt. Und das auch offen zu benennen, das schauen wir anders an. Aber wir müssen noch viel mehr lernen, miteinander die Bibel zu lesen, miteinander zu beten, miteinander zu feiern. Miteinander den Auftrag wahrzunehmen in unserer Gesellschaft. Ich ermutige sehr dazu, weil ich selber in meinen Dienstjahren durch das viel, viel gute Erfahrungen gemacht. Das ist von der Liebe geprägte Gemeinschaft. Und der dritte oder der vierte und äußerste Kreis, das sind dann die missionarischen Aktionen, wo man miteinander eben zum Beispiel einen Bibelstand macht an der Gewerbeausstellung oder am Gemeindefest. Gemeindejubiläum oder wo immer, oder? Wo man sich miteinander verbündet und eine Aktion macht oder eben eine Evangelisation macht. Und das vierte, der vierte Kreis, ist natürlich dann auch der weite Kreis der Mission, oder? Philippinen, Japan, Tansania haben wir da auf den Bildern die Leute gehabt von eurer Gemeinde, wo ihr hinter ihnen steht. Das ist dann der weite Kreis der weltweiten Mission, oder? Ja. So. Das brennende Herz und der kühle Kopf, das sehen wir in dieser Geschichte vom Apostel Paulus in Apostelgeschichte 26. Ich möchte schliessen mit dem Gedanken, wenn ich weiss, dass ich vom Höchsten, von Gott ergriffen bin durch Jesus Christus und wenn ich weiss, dass der Heilige Geist mein Herz ausfüllt, dann kann ich rauskommen aus der Mittelmäßigkeit. Dann weiss ich, ich bin voll begeistert, voll Passion, voll Leidenschaft von dem grossen Gott, der in Jesus Christus sich uns zeigt. Und dann wollen wir ihm nicht mit Mittelmaß, sondern von ganzem Herzen dienen, in einem heiligen Eifer. Und dazu braucht es einen kühlen Kopf, und gut zu überlegen und das brennende Herz. Amen. Jetzt singen wir ein paar Lieder und dann nachher macht also der Abschluss, gell?